Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Zukunftsmusik, ein Podcast vom Zentrum Zukunft der Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer Reihe lernt ihr die Arbeit der Zukunftszentren kennen. Wir sprechen mit Unternehmen, Beschäftigten und Expertinnen über den digitalen, ökologischen und demografischen Wandel der Arbeitswelt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir ein herzliches Hallo zu unserer neuen Folge. Wir sind in der 14. Episode und auch heute stellen wir euch ein regionales Zukunftszentrum vor. Heute sind wir in Nordrhein-Westfalen unterwegs und reden über das Thema Betriebsrat. Mit dabei ist natürlich auch wieder meine geschätzte Kollegin Tanja. Tanja, wir haben ja im RKW-Kompetenzzentrum auch bald Betriebsratswahlen. Hast du schon gewählt?
Guten Morgen, Martin, natürlich. Und ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch.
Ja, ich auch. Wir reden heute über Betriebsratsarbeit und wie das mit Digitalisierung und KI zusammenpasst. Und die Zukunftszentren sind ja in ihrer Herangehensweise in der Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sozialpartnerschaftlich aufgestellt. Das ist durchaus eine Besonderheit beim Angebot der Zukunftszentren, dass eben auch Betriebsräte einbezogen und beraten werden und nicht nur die Unternehmensleitung. Mitbestimmung durch einen Betriebsrat ist wichtig, um alle Beteiligten im Unternehmen mitzunehmen und Entscheidungen nicht nur in der Führungsetage zu treffen. Das bringt allerdings natürlich auch Diskussionspotenzial mit sich. Ich denke, darüber wird nicht so oft gesprochen und deshalb freue ich mich, dass heute zwei spannende Gäste bei uns in der Zukunftsmusik mit dabei sind. Zum einen ist Johanna Renker bei uns. Sie ist seit 6 Jahren Consultant bei der Technologieberatungsstelle Nordrhein-Westfalen bzw. dem Zukunftszentrum KI NRW. Johanna hat Psychologie studiert und am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund promoviert. Hallo Johanna.
Hallo.
Außerdem vervollständigt Daniela Wiesen unsere Runde. Daniela ist Programmmanagerin beim DAAD, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst in Bonn. Zudem ist sie Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats. Hallo Daniela.
Hallo.
Ja, der DAAD ist mittlerweile 100 Jahre alt und hat seit seiner Gründung fast 3 Millionen junge Akademiker im In- und Ausland unterstützt, zum Beispiel mit Stipendien. Der DAAD ist streng genommen ein Verein, der durch das Auswärtige Amt gefördert wird und mehr als 1.100 Mitarbeitende hat. Die Zentrale ist in Bonn und der DAAD hat auch weltweit Außenstellen. Ja, schön, dass ihr alle hier zusammengekommen seid. Und zum Einstieg würde ich euch gerne fragen, was war denn eure letzte Dienstreise? Vielleicht Johanna?
Ja, da muss ich erstmal ein bisschen nachdenken, ehrlich gesagt, weil ich sehr viel im Homeoffice arbeite, also so viel zum Thema Digitalisierung. Also meine letzte Dienstreise, die ich getätigt habe, war definitiv nicht im Ausland. Wir sind hier ja nur in NRW tätig. Meine Kunden, die ich habe, sind hier ehrlich gesagt mehr in der Region. Also mein letzter Kunde, wo war ich denn da? Schon ein paar Wochen her. Vielleicht in Bottrop beim Diakonischen Werk. Ich glaube, das war meine letzte Dienstreise. Also nichts Spannendes.
Sag das nicht, Johanna.
Da war meine etwas spannender. Da es auch gerade aktuell zum politischen Weltthema passt. Ich war kurz vor der neuen Präsidentschaftswahl von Trump im Oktober, November 24 in Phoenix, Arizona. Und war da auf einer Dienstreise und habe da eine Woche lang ausländische Studierende beraten. Und es war eine Latino-Veranstaltung, also für lateinamerikanische Studierende oder mit Background und Hispanics und so. Also eine Fachkonferenz mit über 6.000 Teilnehmern, um die nach Deutschland zu holen. Und wie Martin schon erzählte, wir werden vom Auswärtigen Amt gefördert, aber auch vom BMFTR, also von vielen Ministerien, BMZ. Also das ist eine bundesweite Förderung.
Richtig spannend. Also das muss eine Stimmung gewesen sein, Daniela. Wahnsinn.
Es war ja über Halloween. Also das war schon wirklich so Dias de los Muertos. Ne? Der Totentag ist dann natürlich da sehr groß gefeiert worden.
Hast du denn auch mitgefeiert, Halloween?
Ja.
Oder?
Ja, haben wir. Also es war halt eine sehr interessante Zeit, ne? Kurz vor den Trump-Wahlen. Und da wir wissen, dass viele Hispanics, Latinos, die ihn auch gewählt haben. Also es war eine interessante Zeit.
Wow, was man so erlebt beim DAAD. Unsere Welt in den Zukunftszentren spielt sich bundesweit ab. Wo waren wir, Martin? Also ich kann mich an unsere Jahrestagung in Leipzig erinnern.
Genau, letztes Jahr im MDR-Funkhaus. Das war auch ganz nett. International sind wir nicht unterwegs, aber ab und zu mal in Deutschland und dann genau bei der Jahrestagung. Ja, spannend. Tanja, du hast unsere ersten Fragen zu unserem Thema.
Ja, lasst uns einsteigen. Liebe Daniela, bevor wir halt so richtig ins Thema oder in dieses Zukunftsthema einsteigen, noch mal ganz persönlich zu dir. Warum bist du eigentlich Betriebsrätin geworden und was war deine persönliche Motivation?
Das ist immer die erste Frage, die sich natürlich stellt, wenn man sich zur Wahl aufstellen lässt. Ich bin jetzt seit knapp 18 Jahren im DAD und habe schon 2014 mich dazu entschieden, mal in den Betriebsrat reinzuschauen. Und auch was zu bewirken, oder zumindest denkt man, man bewirkt was. Man hat natürlich dann sehr spannende Aufgaben, muss erstmal sehr viel Wissen generieren und ja, sehr viel mit den Mitarbeitern und Mitarbeitenden reden. Und es ist eine große Austauschrunde und es hat sich schon viel getan, weil man hinter die Kulissen schauen kann, gerade was so zum Beispiel Tarifverhandlungen angeht. Oder Personalgespräche, Personalentwicklungen. Wir haben ja ein großes Themenfeld, wo wir uns beteiligen müssen und auch dürfen. Da haben wir ja Gott sei Dank auch unser Betriebsratsgesetz, was wirklich hilfreich ist. Und diese Aufgaben haben sich für mich natürlich in den ganzen Jahren auch jetzt verändert. Auch jetzt als Vorsitzende vom Gesamtbetriebsrat. Das heißt, wir haben zwei Standorte, Bonn und Berlin. Ich bin für beide Standorte zuständig. Und Bonn ist der größte Standort, deswegen haben wir da auch etwas größeres Gremium. Und da bin ich hauptsächlich gerade für diese ganzen Computersysteme zuständig. Alles, was mitbestimmungspflichtig ist. Mitarbeiterüberwachung, großes Thema. Deswegen ist da...
Wow.
Genau.
Und das ist... Dann bist du ja genau die richtige Ansprechpartnerin heute für uns, Daniela.
Genau, das Thema...
Das passt ja sehr.
KI ist natürlich jetzt gerade total en vogue und im Kommen. Und davor haben wir großes Thema Microsoft M365 abgehandelt, was auch ein großes Thema und Brett war, was viele mittelständische Unternehmen oder auch viele Unternehmen natürlich beschäftigt. Also spannendes, großes Themenfeld, wo auch ich immer noch dazu lerne.
Dadurch hast du auch immer wieder Lust, dich neu zu engagieren im Betriebsrat und die Sachen mitzugestalten.
Genau, also so eine normale Legislaturperiode eines Betriebsrats sind ja 4 Jahre und viele Themenbereiche dauern länger als 4 Jahre und da ist man gerade drin und man möchte es dann natürlich auch weitertragen und auch sein Wissen, was man ja schon generiert hat, auch weitergeben, vertiefen. Wenn man einmal drin ist, ich sage immer, man hat Blut geleckt. Ne? Man muss aber auch sich immer wieder motivieren, dabei zu bleiben. Und es ist aber auch so eine Stimmungssache, wie man mit den Kollegen agiert und ob man weiterhin auch das Vertrauen bekommt. Das ist halt auch immer so eine Sache, wie in der Politik eben. Ne?
Ja, Wahnsinn. Da werden wir noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Vielen Dank erstmal, Daniela,
gerne,
für den Einstieg. Und Johanna, wie ist bei dir? Also wie kamst du zum Zukunftszentrum und was ist hier deine persönliche Motivation, für die Zukunftszentren zu arbeiten?
Ich glaube, die entscheidende Frage hier ist es, warum bin ich eigentlich von der Wissenschaft in die Praxis gekommen? Also ich bin jetzt seit 2020 bei der Technologieberatungsstelle NRW und da ging es mir so ein bisschen ähnlich wie jetzt Daniela, dass ich gesagt habe, der Wissenschaft laufen die Prozesse relativ langsam, ich möchte gerne in die Praxis, ich möchte gerne etwas bewirken und gestalten und das dann auch sehen. Und das ist eigentlich dann auch die Antwort auf deine Frage, Tanja, zu sagen, warum bin ich jetzt in das Zukunftszentrum gekommen? Ich war erst ein Jahr bei der TBS, also noch in der Einarbeitung. Und tatsächlich war es so, dass ich die einzige Kandidatin war, die irgendwie noch Kapazitäten hatte. Somit bin ich da reingestolpert und hatte sehr großes Interesse an dem Thema KI. Bin jetzt sehr froh, dass ich da drin bin und jetzt eben halt auch schon wirklich sehr lange dieses Projekt mit begleiten darf und ein großes Team habe, was mich dabei unterstützt, dass wir unsere Aufgaben dort wahrnehmen können.
Super, danke Johanna für den Background, für euren Background. Die Zukunftszentren beraten ja eigentlich vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Und jetzt kam es hier zu der Kooperation mit dem DAAD. Könnt ihr noch mal sagen, wie es dazu gekommen ist?
Johanna, möchtest du oder soll ich?
Kannst du gerne machen, Daniela.
Okay, genau. Also wir sind ja auch klein. Also als eingetragener Verein sind wir ja auch relativ klein mit 1200 Mitarbeitern. Wir haben durch eine Werbung, also ein Newsletter, die Zukunftszentrum gesehen und haben gedacht, das ist eine super Sache, KI-Schulung für unsere Betriebsräte zu nutzen. Wir haben uns dann mit dem Zukunftszentrum NRW in Verbindung gesetzt und dann kam einmal der Kollege von Johanna, der Nils, zu uns und Johanna kam den anderen Tag zu uns und da haben die beiden uns oder den Betriebsrat in Bonn halt geschult im Thema KI und uns die ersten Schritte so gezeigt. Ja, und das war, glaube ich, 2024, also schon ein bisschen her. Wir haben dann per Zufall festgestellt, Johanna und ich kennen uns schon, weil Johanna damals in meinem Programm, ich habe ein Praktikantenprogramm für ausländische Studierende nach Deutschland, die an einer Universität, einer Forschungseinrichtung ein Praktikum im Bereich der Ingenieurwissenschaften und sowas machen. Und Johanna war da an der TU Dortmund als Doktorandin und hat dann einen Studierenden von mir aufgenommen als Praktikant. Daher kannten wir uns. Und so ist die Kooperation entstanden, genau.
Da würde ich gerne noch etwas ergänzen, Tanja, weil du sagtest, dass wir ja vor allem KMUs beraten. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Problematik, ne? Wir als TBS beraten Interessenvertretungen, also Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen. Und gerade Betriebsräte finden sich ja weniger in KMUs, sondern eher in größeren Unternehmen, die noch andere Kapazitäten haben und mehr Beschäftigte. Deswegen ist es für uns natürlich auch relativ schwierig, an die KMUs mit ihren Betriebsräten zu kommen. Und gut, dass wir eben halt dann auch die Möglichkeit haben, auch große Unternehmen zu beraten, wo es etwas leichter ist und eben halt die Gremien deutlich größer sind und wir da einsteigen können mit dem Thema KI.
Ja, sehr wichtiger Hinweis, weil das wirklich auch eine Besonderheit von unserem Programm halt ist, dass auch große Unternehmen, die Betriebsrat haben, halt wirklich auf die Zukunftszentren dann ja auch zugehen können. Daniela, kannst du noch mal sagen, wie viele Kolleginnen involviert waren bei der Schulung?
Also wir sind ein 15er Gremium in Bonn und in Berlin sind es 3 offiziell. Und wir haben dann im ersten Teil, da war Nils in Präsenz in Bonn, da waren die Kollegen aus Berlin nicht dabei. Da waren wir etwas weniger, da waren wir, glaube ich, 10, 12 Leute. Und bei dem zweiten Tag, das hatte Johanna dann digital gemacht, da haben wir auch noch die Kolleginnen und Kollegen aus Berlin dazu geholt, da waren wir ein bisschen mehr.
Und wie ist der Workshop bei euch angekommen? Wie seid ihr da rausgegangen? Und ja, was hat sich verändert?
Ja, durchweg positiv und aufgeklärt, definitiv. Also es hat schon sehr viel gebracht, gerade auch die Darstellung, wie das ganze System überhaupt funktioniert, was KI bedeutet oder bedeuten könnte, sollte. Die Definition ist ja noch nicht erklärt. Aber auch, wie zum Beispiel so ein Prompt überhaupt funktioniert. Also Prompt, die Anfrage an dieses neue, tolle System, was für eine technische, mathematische Meisterleistung eigentlich dahin steckt.
Also habt ihr sozusagen eine Grundlagenschulung vom Zukunftszentrum bekommen und dann habt ihr euch ausgetauscht, was machen wir jetzt mit dem Wissen und was wollen wir im DRAD implementieren?
Genau, also 24 war das Thema ja noch sehr frisch und man musste sich ja auch erstmal erklären lassen, vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet. Also Nils hat das super gemacht und dieses große Datennetzwerk uns optisch darzustellen, und das muss man ja erstmal, um wirklich auch zu verstehen, was KI bedeutet und was da technisch hintersteckt. Also uns hat das allen durch die Bank weg sehr, sehr geholfen, das Ganze zu verstehen. Und diese Technik ist ja auch sehr schnell und man läuft eigentlich immer hinterher. Deswegen war es uns halt wichtig, früh jetzt anzufangen und uns selber auch eine Schulung zu geben und uns das Handwerkzeug bereitstellen zu lassen, damit wir auch weiter damit arbeiten können und auch effektiv für den Betriebsrat und für die Mitarbeitenden entscheiden können. Also es war durch die Bank weg positiv und sehr hilfreich.
Und was sind jetzt eure ersten Schritte? In welchem Bereich habt ihr im DAAD denn jetzt KI eingeführt oder habt ihr es schon eingeführt?
Also KI wird ja schon länger genutzt. Das wird nur nicht so wahrgenommen. Also vieles läuft im Backend, also das, was der Endnutzer nicht unbedingt mitbekommt, gerade im Sicherheitspaket, alles, was so mit Datenschutz, was mit Spam und digitalen Angriffen auf Server und so geht, da ist schon KI früher eingeführt worden. Und das sieht aber der Endnutzer nicht so wirklich. Endnutzer-KI zum Beispiel haben wir angefangen, Übersetzungstools wie DeepL, das ist zum Beispiel etwas auch schon, was mit KI läuft. Und wir merken es bei Google zum Beispiel. Aber wir selber haben für uns entschieden, gerade weil ja das Thema ChatGPT aufkam und gesehen wurde, wie einfach es geht, sich helfen zu lassen. Und da haben wir dann angesetzt und gedacht, okay, das hilft uns auch. Und da haben wir dann angefangen, unsere eigene KI bauen zu lassen. Also unser eigenes ChatGPT for All, nennen wir das bei uns im DRD intern, haben wir uns bauen lassen von einer Firma und da haben wir 24 mit angefangen und bis jetzt letztes Jahr dann den Testbetrieb durchgelaufen, die ganzen Abstimmungen, Datenschutz, Informationssicherheit und alles und auch mit Mitarbeitenden das Ganze mal getestet und dann letztes Jahr ins Go Live sozusagen geschickt. Wir sind aber immer noch mit dran am Optimieren. So ein System muss man immer optimieren, immer dranbleiben und immer verbessern.
Und für euch als Betriebsrat war es wichtig, sozusagen ein eigenes Long-Language-Programm zu implementieren, aus Datenschutzgründen?
Genau, diese Large-Language-Models sind ein bisschen komplex. Also es gibt ja verschiedene ChatGPT, also ChatGPT ist das Tool, was in aller Munde ist. Es gibt natürlich andere, wie zum Beispiel europabasierend Mistral oder so. ChatGPT haben wir damals für uns entschieden, dass wir das nutzen, weil es einfach weltweit schon die größte Informationsdatenbank generiert hat. Das war unsere Entscheidung, wieso wir das nehmen. Obwohl wir uns natürlich datenschutzmäßig sehr limitieren müssen und nur europabasierte Server nutzen dürfen, weil wir halt personenbezogene Daten verarbeiten und auch von der Bundesregierung das Geld kriegen. Und deswegen müssen wir uns an solche Datenschutzregeln halten. Es gibt ja die Funktionen, dass man bei ChatGPT anklickt, dass man diese Daten nicht speichern möchte, dass damit nicht trainiert wird. Und deswegen mussten wir so unser System selbst einbauen, weil wir auch unsere interne Bibliothek und Datenbank mit einbinden wollen. Und da müssen wir wirklich Grenzen setzen, dass da das System nicht auf unsere firmeninternen Daten zugreift. Das ist natürlich für jedes Unternehmen, was seine Firmeninformationen bei sich behalten will, super wichtig. Man muss Grenzen setzen und das geht eben bei dem normalen ChatGPT nicht. Da muss man sich was Eigenes bauen lassen, was aber mittlerweile super geht. Also Deutschland ist da sehr gut aufgestellt mit auch seinen eigenen Firmen, mit eigenen Startups, die super Lösungen haben. Man muss auch nicht mehr auf ChatGPT gehen. Man kann es halt auch anders machen. Aber das war unsere Entscheidung, weil wir ja weltweit aufgestellt sind, in überall großen Ländern unsere Büros haben. Und die müssen ja auf ein allgemeines System zugreifen können.
Ja, super. Ja, sehr interessant. Danke, Daniela. Mhm.
Und Johanna, wie war das für dich aus KI-NRW-Perspektive mit dem DAAD zusammenzuarbeiten, mit den Schulungen? Was sind da so die Inhalte, die ihr darüber bringt und wie war das in der Runde?
Also für mich war das wirklich eine schöne Runde, weil nämlich Daniela und ihr Gremium sich halt schon viel damit befasst haben, mit diesem Thema. Das heißt, wir können auch schon richtig gut diskutieren. In meinem zweiten Part ging es vor allem um rechtliche Themen wie den EU-AI-Act, die DSGVO und auch das Betriebsverfassungsgesetz. Also was heißt denn jetzt Mitbestimmung? Was muss man tun? Was kann man regeln? Wie sollte man starten? Und gerade in diesem Bereich war es eben halt schön, dass wir schon diskutieren konnten, auch zum Thema Datenschutz oder auch, wie gesagt, EU-AI-Act. Wo sind da die problematischen Stellen? Was müsste man auf jeden Fall umsetzen? Und auch gerade, wo steht der DAAD gerade da? So wie Daniela gerade auch schon berichtet hat. Und wie gesagt, da war es echt schön, dass wir da eine gemeinsame Sache machen konnten und gut in den Austausch gekommen sind.
Ja, wir haben natürlich ein sehr gutes Standing, indem wir schon Datenschützer, Informationssicherheitsbeauftragte und ein gutes Netzwerk haben, was uns absichert. Das könnte natürlich für KMUs schon eine große Herausforderung sein. Und da sollte man sich vorab auch die Profis ranholen, ne? Also wir waren sehr gut aufgestellt. Das hat man dann doch gemerkt.
Ja, das ist ja auch logisch bei so einer weltweit agierenden Organisation. Johanna, du bist ja viel in KMUs unterwegs. Was können denn kleine Betriebe tun, um eine konstruktive Mitbestimmung zu ermöglichen? Also was siehst du da so bei anderen Unternehmen, wo du vor Ort bist?
Ich denke, das A und O ist eigentlich immer, dass man erstmal informiert und daran hapert es oft. Also dass wirklich der Betriebsrat dann auch informiert wird, welche Systeme eigentlich eingeführt werden. Und gerade in den KMUs sprechen wir gar nicht über KI, sondern wir sprechen über Digitalisierung. Wir machen hier im Zukunftszentrum KI NRW vor allem solche Bestandsanalysen. Das heißt, wir gucken dann oft, wo ist denn das KMU gerade, wo steht's? Also wir machen eine Ist-Analyse und überlegen uns dann, wo sollte es hingehen, und zwar beschäftigtenorientiert. Da sitzen wir dann mit den Beschäftigten, mit dem Betriebsrat und mit der Geschäftsführung zusammen. Meistens auch noch mit anderen Fachabteilungen und drehen das Ganze mal auf links zu gucken, was ist denn eigentlich schon vorhanden und wo kann man jetzt idealerweise KI draufsetzen, damit die Beschäftigten auch unterstützt werden bei ihren alltäglichen Tätigkeiten.
Aber da ist auch wichtig, dass man die Mitarbeiter vorab richtig gut schult und mit einbindet und denen das erklärt, wie es funktioniert und vor allem, worauf sie zu achten haben, was sie zu lassen haben. Das ist natürlich bei so einer neuen Einführung eines Tools, was natürlich seine Daten abgreift, essentiell wichtig. Und da helfen Schulungen definitiv immer vorab.
Ja, absolut. Daniela, du hast gerade schon gesagt, momentan ist die Beschleunigung so hoch. Man hat den Eindruck, man läuft irgendwie bei allen Innovationen hinterher, gerade was so die Betriebsratsarbeit betrifft. Welche Auswirkungen hat denn diese Beschleunigung bei euch bei der Arbeit im DAAD und dann später vielleicht auch im Betriebsratskontext?
Ja, wir müssen ja natürlich eingeführte Tools auch immer abstimmen. Es gibt sogenannte Gesamtbetriebsratsvereinbarungen, kurz GBV, oder auch die notwendigen späteren Arbeitsanweisungen. Das heißt, wir geben den Mitarbeitern auch eine Anweisung an die Hand, worauf sie achten sollen, was eventuell ja auch Repressalien bedeutet, ne? Wenn man wirklich mal einfach kopflos dieses Tool nutzt. Man sollte natürlich immer den Kopf einschalten, wenn man irgendwas benutzt. Das ist wie mit dem Handy oder ne, wenn man eine App, Bankdaten, was weiß ich. Man sollte immer wirklich drauf schauen, dass man überlegt, was man da macht. Und das ist natürlich wichtig. Und diese Arbeitsanweisungen, die müssen dann schon ab und zu mal erneuert werden, weil vielleicht auch Tools dazukommen, Tools wegfallen oder sich auch die Anwendung eines Tools rasant ändert. Also das beste Beispiel ist Microsoft 365-Umgebung. Da kommen so viele neue Tools täglich dazu. Natürlich arbeitet nicht jeder in der Microsoft-Welt, aber ja. Und auch da kommt KI immer mehr rein und KI ist so schnelllebig und alles wird jetzt mit KI bestückt. Und da muss man wirklich schauen, dass man aufmerksam bleibt, dass man da das regelmäßig scannt und schaut, was ist jetzt neu, worauf hat diese KI jetzt Zugriff? Und das ist halt wichtig. Und das ist ja auch eine große Sache. Deutschland ist ja sehr stark hinterher, das alles zu regulieren. Anders als zum Beispiel in den USA, Silicon Valley, die wollten am liebsten alles total gläsern. Ne? Und das ist halt auch eine große Diskussion. Klar behindert das manchmal ein bisschen auch den Fortschritt, aber ich glaube, Fortschritt sollte auch bewusst gemacht werden. Ne? Ethische Grundsätze und alles, also das ist ein riesengroßes Feld und eine riesengroße Diskussionsplattform. Aber ich finde, wir machen es da schon gut. Wir sind nicht schnell, schnell, schnell kopflos, sondern wir schauen und überlegen und prüfen erst. Und das finde ich manchmal einen sehr guten Schritt.
Ja, in der Tat.
Also ich sage immer, demokratische Prozesse brauchen Zeit und diese Beschleunigung gibt uns diese Zeit nicht mehr. Deswegen muss man ja auch nochmal neu verhandeln, wie wir Mitbestimmung in einer digitalisierten Welt verhandeln wollen und umsetzen wollen, damit das nicht wegbricht. Und jetzt bezogen auch nochmal auf deine Arbeit im Betriebsrat, Daniela. Wie sieht es aus mit dem Konfliktpotenzial beim Thema KI und Arbeitsplatz im Gegensatz zum Beispiel zu den Themen Arbeitszeiten oder Vergütung? Also wie hat das auch nochmal eure Arbeit verändert? Wie kommt ihr hinterher? Wie schafft ihr es, Mitbestimmung zu gestalten durch diese Beschleunigung? Das wäre sehr interessant zu erfahren.
Ja, wenn man ein neues Tool einführt oder gerade sehr tiefgreifende Tools einführt, muss man natürlich auch immer erst den Mitarbeitern die Angst nehmen. Es kommen große Ängste auf. Großes Thema war, ja, Arbeitsplatzaufgabe oder können wir dadurch unsere Mitarbeiter reduzieren? Vielleicht wird das in einigen Unternehmen so genutzt, um einfach vielleicht auch die Kosten zu reduzieren, aber ist bei uns nicht so. Das ist ein großes Thema, worauf wir sehr gedrängt haben, gesagt haben, es wird aber nicht dazu genutzt, um Arbeitsplätze einzusparen. Es geht auch nicht. Es ist ein Unterstützungstool. So soll es auch genutzt werden. Aber auch um die Mitarbeiter wirklich da mitzunehmen, muss man ihnen die Angst nehmen und ihnen auch wirklich das an die Hand geben und einführen und Schulung geben und zeigen, was das Potenzial hier ist, wie man es nutzen kann. Man muss es natürlich nicht. Aber in vielen Bereichen, gerade wenn man große Datenmengen immer verarbeitet, immer große Broschüren, Projekte hat, ist es schon hilfreich, wenn man sich da Unterstützung holt. Also man muss es nicht. Das ist bei uns eine Zusatzoption gewesen. Und so haben wir das auch mitbestimmt und klar Regeln auch aufgestellt, dass solche Sachen zur Unterstützung da sind und die Mitarbeiter nicht noch zusätzlich belasten sollen und noch mehr Konfliktpotenzial, noch mehr Stress verursachen. Die ganze Einführung von Office Teams und man ist ja noch mehr erreichbar. Und man muss einfach auch mal wieder ein bisschen so ein Tool mit einbauen, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr seine Zeit effektiver nutzen kann. So sehen wir das, so haben wir das mitbestimmt und haben da auch klare Grenzen gesetzt.
Und kannst du mal ein Beispiel aus der Praxis geben, wo es einen absoluten Mehrwert für euch im DAAD hat?
Absolut. Ich habe zufälligerweise letzte Woche in meinem Referat eine Schulung zu diesem Tool gegeben, weil ich halt auch wirklich Kolleginnen und Kollegen hatte, die damit noch gar nicht gearbeitet haben, weil sie auch gesagt haben, ach ja, irgendwie weiß ich nicht, ich traue dem Ganzen noch nicht. Und da sieht man ja einfach, ne, man muss die Leute mitnehmen, das zeigen. Und dann haben wir einfach mal zum Beispiel, wir haben natürlich durch Stipendienvergabe auch Leute, die ein Stipendium bekommen, aber Leute, die auch keins bekommen, weil aufgrund von irgendwelchen Benotungen, Qualifikationen der Professor, der es ausgewählt hat, gesagt hat, es passt nicht so. Das heißt, man hat immer welche, die man auch eine Absage schreiben muss. Ja, wer schreibt gerne Absagen? Also ich nicht. Und deswegen ist das schon natürlich eine sehr große Hilfe, einfach auch diesem Tool dann zu sagen, schreib mir bitte eine höfliche, konkrete Absage für diesen Stipendiaten. Also man kann sich da wirklich von dem Tool helfen lassen oder zum Beispiel auch das übersetzen lassen in einem super tollen Englisch. Also es gibt viele Möglichkeiten. Also aus meiner Arbeit zum Beispiel, aus der Stipendienarbeit. Aber wir haben halt auch ein großes Kompetenzzentrum, das KIWI, das halt wirklich große Analysen auch immer schreibt und auch Berichte schreibt, auch an die Ministerien. Und das sind große Datenmengen und große Informationen, die muss man bündeln. Und da hilft uns das Tool und auch dann mit Zugriff auf unsere eigenen Daten, die wir haben, extrem weiter.
Also ich kann mir das richtig gut vorstellen und was das für einen Mehrwert hat für euch als DAAD, wo ihr so international aufgestellt seid. Johanna, kannst du auch noch mal was sagen, auch im Vergleich zu den KMUs? Wie aufgeschlossen sind da die Unternehmen, sich schulen zu lassen? Weil Daniela, finde ich, hat noch mal gerade ganz gut beschrieben, wie wichtig das ist, so Ängste und Bedenken zu nehmen. Kannst du da auch noch mal so einen Vergleich geben oder so einen Kontext herstellen?
Ich glaube, es ist relativ schwierig, jetzt zu sagen, das sind die KMUs und das sind die großen Unternehmen. Also ich finde, da sind die Grenzen schwammig. Also da kann man jetzt nicht sagen, das geht bei den einen oder das geht bei den anderen nicht. Natürlich gibt es, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, ganz unterschiedliche Herausforderungen. Aber wie gesagt, das liegt nicht unbedingt daran, dass es ein KMU ist oder kein KMU ist. Also bei den KMUs sind natürlich immer die Ressourcen, die das Problem darstellen. Und natürlich wird dann eher geschaut, ne, wenn ich jetzt mehrere Mitarbeiter rausziehe und schule, was heißt das denn für mich dann an Ausfällen und Ähnliches? Da haben große Unternehmen natürlich ganz andere Kapazitäten. Aber wenn da jetzt der Geschäftsführer sehr offen ist und sich sehr für KI interessiert, also es haben ja Studien auch gezeigt, dass es vor allem darauf kommt, dass einzelne Spieler in den Unternehmen das Thema vorantreiben. Wenn es da einzelne Personen gibt, die das machen, dann wird das auch passieren. Wenn das nicht der Fall ist in den KMUs, dann passiert das weniger. Es ist wichtig, das so ein bisschen zu verstehen, dass die großen Unternehmen da vielleicht eher strategisch besser aufgestellt sind als die KMUs. Aber wie gesagt, das kommt ganz drauf an, wer da wo an den entsprechenden Stellen sitzt. Und es kommt nicht darauf an, nur ob es ein KMU ist oder nicht.
Ja, ein guter Hinweis, Johanna. Könntest du auch noch mal eine Ergänzung geben zu dem Thema? Oder was denkst du, wie eine zukunftsfeste Mitgestaltung aussieht? Wie man die gestalten kann?
Ja, also die Zukunftsmitgestaltung, glaube ich, hat halt zwei relevante Punkte. Der Punkt, den ich jetzt schon mehrfach genannt habe, ist der Informationspunkt. Und wir alle gemeinsam an einem Tisch sitzen. Deswegen wird das Zukunftszentrum KI glücklicherweise auch nochmal 2 Jahre weiter gefördert, weil man hier die Relevanz gesehen hat, auch wie Martin anfangs gesagt hat, dieser sozialpartnerschaftliche Ansatz. Und das ist auch für mich die Zukunft der Mitgestaltung, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, nicht zu stoppen, sondern gemeinsam zu gestalten und zu schauen, ja, Datenschutzbeauftragter, IT, Betriebsrat, Geschäftsführung, dass alle gemeinsam da zusammensitzen, denen klar ist, welches System wird eingeführt, was bedeutet das, was steckt dahinter und wie müssen wir das gestalten, damit alle davon profitieren. Also nicht nur eine Effizienzsteigerung auf Seiten des Unternehmens, sondern eben halt auch ein Gewinn für die Beschäftigten. Wie werden die abgeholt, beteiligt und wie wird auch ein Vertrauen in die KI hergestellt? Denn wenn das nicht da ist, dann kann der Nutzen auch nicht besonders groß sein.
Und auch die zum Thema Zukunftsmusik. Ich meine, die Schwierigkeit hier auch, die schon bestehenden Mitarbeitenden mitzunehmen und mit diesen neuen Tools vertraut zu machen, ist auch eine große Herausforderung. Die muss man auch an den Tisch setzen. Und die zukünftigen Mitarbeiter kommen ja mit dieser Technologie schon rein. Das ist ja diese Schwierigkeit. Die Jugend kennt das schon, die arbeitet damit. Ich meine, ich bin aus der Generation, ich habe auch noch eine Jugend gehabt ohne Handy, mit normalem Telefon und auch noch Wählscheibe. Und das sehe ich auch immer wieder, dass man die schon vorhandenen Mitarbeitenden mitnimmt. Und die Neuen, die kommen, die kennen das schon, die nutzen das schon, als wäre das nichts Neues. Und da muss man auch alle an einen Tisch setzen und schauen, dass man alle mitnimmt.
Das hört sich nach Generationskonflikt an.
Wenn man etwas Neues einführt, ist es immer ein Generationskonflikt. Wir sehen das ja immer noch mit dem Handy, dass eine ältere Generation immer noch ihre Schwierigkeiten mit hat. Gerade weil diese kleinen Geräte auch immer effektiver und immer besser werden. Und das ist ja mit so einem neuen Tool eben auch.
Genau. Und der zweite Punkt, hatte ja gesagt, es gibt aus meiner Sicht zwei Punkte, die relevant sind. Das ist eben einmal der Austausch. Idealerweise gibt es einen gemixten IT-Austausch, der sich dann zu bestimmten Zeiten immer wieder zusammensetzt. Und zum Beispiel wird ja oft von einem KI-Ethikrat gesprochen. Da muss ich sagen, dass das in der Praxis immer relativ schwierig ist, weil sehr schwierig ist, an die Trainingsdatensätze von den KI-Modellen zu kommen und tatsächlich auf Fairness und weiteren Kriterien aus dem Bereich Ethik dies zu bewerten. Deswegen ist eben halt mein Vorschlag als erstes eben halt den IT-Ausschuss, wo ethische Fragen mit aufgenommen werden können, also das zu kombinieren und nicht zwei extra Ausschüsse zu machen. Und das zweite auf jeden Fall sind dynamische Vereinbarungen, wo eben halt geschaut wird, dass es nicht mehr klare Einzelvereinbarungen sind, sondern immer versucht, viel mit Rahmenvereinbarungen zu arbeiten oder auch zu gucken, dass man schon unterschiedliche Punkte in den Vereinbarungen verschriftlicht, die darauf hinweisen, was passiert, wenn sich Systeme ändern, sodass hier klare Regelungen schon sind und auch klar ist, dass es hier stetige Veränderungen gibt und das nicht einfach so bleibt, wie es jetzt ist. So wie Daniela es schön gesagt hatte, bei ihrem System, das ständig optimiert wird und so wird das in der Realität ja auch weiter sein. Und darauf müssen wir uns einstellen und das muss auch in den Regelungen wiederzufinden sein.
Das ist auch etwas, was unser IT-Ausschuss, wir haben einen IT-Lenkungsausschuss, die Arbeit effizient gestaltet und uns halt auch immer up-to-date gerade an der Entwicklung teilhaben lässt, dass wir uns wirklich mit unserer IT und den Mitspielern austauscht.
Ja, spannend. Also viel Bewegung drin. Wenn wir mal so ein bisschen den Blick weit machen oder öffnen, ist es ja so, dass in Europa so die Datenschutzgrundverordnung und der AI-Act relativ klare Regeln setzen. Und es gibt natürlich auch viele Kritiker, die da sagen, es ist eine Überregulierung und behindert den Wettbewerb für die europäischen Länder. Gleichzeitig sehen wir aber auch, das, was du auch vorhin auch schon gesagt hast, Daniela, dass in den USA die Big Tech-Unternehmen immer mehr Daten und auch Macht auf sich vereinen. Hat sich aus eurer Sicht die Haltung von Unternehmen gegenüber europäischen Datenschutzregeln in den vergangenen Jahren geändert? Ist man vielleicht manchmal vielleicht jetzt eher doch ein bisschen froh, dass die da sind? Oder wie sind da so eure Erfahrungen aus der Praxis?
Ich glaube, Johanna.
Ja, also ich bin zertifizierte Datenschutzbeauftragte. Dementsprechend habe ich da auch eine sehr klare Haltung zu. Und diese vertrete ich natürlich auch in meinen Beratungen. Und dementsprechend gerade im Rahmen der Mitbestimmung sehe ich die DSGVO als absolut hilfreich. Wir schaffen damit ganz viel Klarheit. Und natürlich verstehe ich, dass viele davon reden, dass es auch eine Bremse sein kann, aber es kommt darauf an, wie man diese Gesetze immer auslegt. Ne? Die haben ja immer relativ viel Spielraum und wenn man ja die DSGVO aufweichen würde oder auch den EU-AI-Act, glaube ich nicht, dass das hilfreich ist. Und ich sehe das auch nicht in den Unternehmen. Also ich sehe ganz viel, dass auch der Betriebsrat eng mit dem Datenschutzbeauftragten oder der Datenschutzbeauftragtin zusammenarbeitet und dass es sehr gut funktioniert. Denn ohne Datenschutz sehe ich keine große Akzeptanz, also auch ein großes Misstrauen bei den Beschäftigten. Und ohne Datenschutz sehe ich keine vernünftigen Regelungen, die darauf hinauslaufen, dass Leistungsbewertungen ausgeschlossen werden. Also ich sehe das essentiell für den Bereich Mitbestimmung und ich sehe das auch in den Augen der Unternehmen als essentiell, auch wenn es manchmal nervig ist und das immer Arbeit bedeutet. Aber wenn man sich dann da reingearbeitet hat, dann sehen das auch alle als sinnvoll an.
Genau.
Also die Frage, wie wollen wir in der Zukunft zusammen leben und dass da mehr eine Rolle spielen muss, als welchen Output hatten Unternehmen oder was erwirtschafteten Unternehmen, sondern es geht halt auch immer um den Faktor Mensch. Und das hast du gerade nochmal, finde ich, ganz gut, ein gutes Bild gegeben, wie hilfreich denn solche Regelungen sein können. Daniela, du hattest noch eine Ergänzung?
Ja, also wenn man das mal ein bisschen sich vor Augen führt und ein bisschen übertreibt, die großen Big Player auf der Bühne dieser Welt, China zum Beispiel, USA, das könnte halt zu einem Datenkrieg ausarten. Ne? Und sie wollen alle den gläsernen Menschen und alles von einem wissen. Und keiner möchte mit seinen persönlichen Daten einfach ungefragt irgendwas gemacht werden. Und gerade auch, wenn es darum geht, zum Beispiel PayPal, eine gute Sache, ne? Da wurde mit seinen Daten gearbeitet und man hat wirklich dadurch einen Schaden gehabt. Und das möchte keiner. Und deswegen ist es super essentiell, dass deine persönlichen Daten geschützt werden und vor allem auch Unternehmen können dadurch kaputt gehen, verschwinden. Und deswegen ist es so wichtig, dieser Datenschutz. Und ich finde, wir sind da ein super Vorreiter. Wir müssen da auch standhaft bleiben. Und es ist unglaublich wichtig. Auch wenn man natürlich wieder überlegt, ein bisschen den Datenschutz aufzuweichen. Die EU hat überlegt, ob man jede Webseite, die man betritt, automatisch mittlerweile ja sagt, ja, ich stimme zu. ob man das ein bisschen aufweicht. Und ich finde auch die Idee von Europa, eventuell mal auf eigene Software zu gehen, nicht uninteressant. Aber mal schauen, wo das so hinführt. Und wir müssen auf jeden Fall auch da ein bisschen Gegenwind gegen USA und so machen. Also Datenschutz definitiv, wie Johanna sagt, essentiell.
Ja, vielen Dank. Das ist eine super Überleitung zu unserem Abschluss, zu unserer kleinen Abschlussrunde, weil wir haben nämlich auch so ein bisschen überlegt, dass wir dieses Jahr in der Zukunftsmusik ein bisschen stärker dieses Thema digitale Souveränität bei Digitalisierung und KI-Nutzung betonen möchten, darüber nachdenken möchten. Und sozusagen für euch als Abschlussfrage, welche Empfehlungen oder praktischen Tipps würdet ihr anderen Organisationen und Unternehmen mitgeben, die ihre digitale Souveränität stärken möchten?
Das ist jetzt eine sehr große Frage. Also es kommt ja darauf an, was sie da für Probleme haben oder wo sie daran hängen. Also ich finde, so pauschal kann ich da ehrlich gesagt nicht drauf antworten. Da fällt mir jetzt gerade nichts ein, was, ja, Daniela möchte da, glaube ich, drauf antworten.
Also ich würde auf jeden Fall erstmal informieren, was brauche ich für ein Tool? Ich hole mir Fachleute und am besten, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, entweder national Deutschland oder europaweit, wirklich sich vorab informieren, überlegen, brauche ich das wirklich, wie kann es mir helfen, und wirklich sich die Fachleute, Datenschützer, Anwälte, und dann auch wirklich gucken, welche Firmen gibt es hier, welche sind schon ein bisschen etabliert. Das hat natürlich auch mal eine Preisfrage, aber auch zum Beispiel Open-Source-Programme gibt es schon für gutes Geld mit guter Fachperspektive oder ja Fachwissen gibt es hier in Deutschland definitiv. Und ich denke mal, da seid ihr als Kompetenzzentrum auch immer Ansprechpartner und auch das Zukunftszentrum NRW immer Ansprechpartner. Ja. Also Informationen und schauen, vorbereiten. Und nicht einfach kopflos drauf los.
Also was ich immer wieder erlebe, ist, dass man, der Mensch ist ja so ein bisschen oft faul. Und wenn man sich an ein Tool gewöhnt hat, sich dann wieder umzugewöhnen auf ein anderes Tool, das ist ja auch eine wahnsinnige Herausforderung, gerade wenn man dann in diesen Open-Source-Geschichte wechseln will. Ach, das kennen wir doch schon, das ist schon so eingespielt. Wie schafft man das, Johanna? Hast du da vielleicht noch mal einen Tipp? Wie kriegt man da so die ersten Schritte vielleicht hin?
Ich habe es nicht so genau verstanden, welche Schritte du da genau meinst, Tanja.
Ich meine einfach, wie schafft man das, wenn Programme eingespielt sind und die schon lange benutzt und man will so ein bisschen in diese Open-Source-Geschichte wechseln als Unternehmen? Was kann man machen? Wie kriegt man da, wie gesagt, alle mit? Was wären gute Schritte, wenn man das machen will als Unternehmen?
Naja, also ich meine, ehrlich gesagt, man schaltet das System ab und etabliert ein neues. Also da sehe ich irgendwie wenig Möglichkeiten. Also ich sehe das ja gerade als Problem, dass viele dann doch ChatGPT nutzen, weil es eben halt ja deutlich bessere Ergebnisse teilweise gibt als den Copilot-Chat, obwohl der datenschutzmäßig viel besser ist, ne? Also auch da kann man nur sensibilisieren und informieren, aber im Endeffekt braucht es dann tatsächlich auch da Regelungen, weil das ist ja das große Problem, was ich am Anfang auch so ein bisschen meinte mit, es gibt einzelne Treiber in den Unternehmen, die sich damit beschäftigen und auch ganz viel Schein-IT oder Schein-KI, wo die Leute einfach das nutzen, was sie gerade brauchen, und das ist dann nicht in der Strategie integriert, sondern das macht jeder so für sich, und das kann man natürlich auch nicht wirklich kontrollieren oder eben halt nur sehr schwer, indem man halt wirklich schaut, was macht der Einzelne, aber da kann man relativ wenig machen, wie gesagt, darüber reden, bestimmte Angebote machen und die Leute mitnehmen. Ja, das würde ich so als die Komponente ansehen.
Ich hätte da sonst noch so einen kleinen Tipp.
Weil, gerne, Daniela.
Ne, ich habe auch eine Zeit lang was verkaufen müssen. Also man muss den Mitarbeitern immer das Positive dieses neuen Tools darstellen und zeigen, so ein bisschen gegenspiegeln. Schau mal, das kann das viel, viel besser und das schützt deine Daten noch mehr und das läuft noch ein bisschen effektiver. Also man sollte da auf jeden Fall diese positiven Aspekte des neuen Tools darstellen und zeigen und so ein bisschen, ne, das Tool so ein bisschen gegeneinander ausspielen. Und es ist ja auch ein Grund, warum man vielleicht das Tool jetzt nutzt, weswegen es effektiver läuft. Also man sollte das immer herausstellen und die Mitarbeiter darüber informieren, das kann das viel besser und das ist noch viel sicherer und. Ne?
Ja, vielen Dank für den Hinweis.
Der Mensch reagiert immer auf Ängste und er braucht immer was Positives. Deswegen, ja.
Ja, wunderbar. Danke für den Praxistipp.
Ja, und nicht nur danke für diesen Praxistipp, sondern vielen Dank für die ganze Runde, die wir jetzt hier gehabt haben und die vielen Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Das war super spannend und Ich glaube, wir hätten ganz viele andere Themen hier noch viel ausführlicher besprechen können, müssen aber so ein bisschen auf die Uhr gucken. Und an der Stelle nochmal genau ganz herzlichen Dank für die Einblicke, für die Bereitschaft, hier bei uns in der Zukunftsmusik dabei zu sein, Johanna und Daniela. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Kann ich nur wiedergeben, hat mir sehr viel Freude bereitet.
Und ich habe auch wieder einiges gelernt, Martin.
Ja, das machen wir eigentlich immer am meisten. Wir nehmen, glaube ich, immer so von der Lernkurve am steilsten alles mit. Deshalb macht es auch immer viel Spaß. Vielen Dank und bis bald.
Macht's gut.
Tschüss.
Schönes Wochenende.
Tschüss.
Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder sendet uns eine E-Mail an zukunftsmusik@rkw.de. Um keine Zukunftsmusik mehr zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal. Mehr Informationen zum ESF-Plus-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet ihr auf unserer Website zukunftszentren.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier in der Zukunftsmusik.